Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit vielen, vielen Familienmitgliedern, 14 an der Zahl im neuen Roman der Schwedin Nina Wähä. Viele Autorinnen und Autoren, die sich für einen gemeinsamen Text zusammenschließen. Das zeigt die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Bella Triste. Und es geht um viel vergessenes Leid zu Beginn. Nur 5 Tage dauerte der russisch-georgische Kaukasuskrieg im August 2008, doch er hinterließ mehr als 400 Tote, etwa 200 Verwundete und über 20.000 Geflüchtete. Obwohl Frauen selten Kriege beginnen, sind sie oft die Hauptleidtragenden. In ihrem Buch »Nicht mal die Vögel fliegen mehr dort« porträtieren die Fotografin Dina Oganova und die Journalistin Salome Benice Frauen, die vor dem Augustkrieg fliehen mussten. Dabei gehen die Herausgeberinnen auch der Frage nach, welche Folgen über 10 Jahre nach dem ersten europäischen Krieg des 21. Jahrhunderts noch geblieben sind. Birgit Koss stellt den Band vor.
Offiziell begann der russisch-georgische Krieg am 8. August 2008. Während Putin zur Olympiade in China weilte, fielen auf Georgien russische Bomben. Es ging um Südossetien, ein Gebiet an der russischen Grenze, das seit 1992 faktisch unabhängig war, von Georgien jedoch bis heute nicht anerkannt wird. Seit den 90er Jahren hatte es hier immer wieder Unruhen, Zusammenstöße und Überfälle gegeben. Die damals 30-jährige Nana aus Achalgori erinnert sich.
Ich glaube wirklich, Krieg ist erst dann, wenn du ihn am eigenen Leib zu spüren bekommst und plötzlich feststellst, dass du selbst zu einem Opfer geworden bist. Krieg ist nichts Neues für Georgien. Auch die letzten Jahre haben wir im Krieg verbracht. Aber in der Gegend von Achalgori schien dennoch Ruhe zu herrschen. Selbst dann, im August 2008, als der Lärm der Bomben immer näher kam, wollte ich nicht wahrhaben, dass auch bei uns etwas geschehen könnte.
Heute lebt sie in der für die Flüchtlinge aufgebauten Siedlung Zerovani, dicht an der Grenze des umkämpften Gebietes. Dort haben die Dokumentarfotografin Dina Oganova und die Journalistin Salome Benice viele der 59 Frauen getroffen, die sie in ihrem Buch »Nicht mal die Vögel fliegen mehr dort« porträtieren. Es sind Frauen aus allen Gesellschaftsschichten, Bäuerinnen, Ärztinnen, Krankenschwestern, Lehrerinnen. Die jüngsten erzählenden Frauen waren bei Ausbruch des Krieges 9 und 12 Jahre alt, die älteste 77. Auch wenn sie sich mit dem Alltag arrangiert haben, träumen die meisten davon, in ihr altes Dorf zurückzukehren. Laura war damals 9 Jahre alt.
Zumindest im Traum will ich für einen ganzen Tag nach Aschabeti zurückkehren. Durch die Tür meines Hauses schreiten, die dortige Schule besuchen, die Wege entlang gehen. Uns wird immer wieder erzählt, dass dort alles niedergebrannt ist und sich die Gegend in einen Sumpf verwandelt hat. Wie kann das sein, dass mein Dorf, der schönste Fleck der Erde, sich in einen Sumpf verwandelt hat? Ich werde das nie glauben.
Viele Frauen haben Familienangehörige verloren, als Soldaten ihre Ehemänner und Söhne. Da die Familienstrukturen auf dem Lande noch sehr traditionell sind, war es für junge Frauen mit kleinen Kindern besonders schwierig, wenn sie plötzlich ohne Ehemann dastanden. Nino war 24, als Gori bombardiert wurde. Die Fernsehbilder davon gingen damals um die Welt. Ihr Mann fiel, die Tochter war keine 2 Jahre alt. Für sie schaffte es Nino, wieder als Lehrerin Fuß zu fassen.
In einer solchen Situation hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man wird stärker oder schwächer. Es gibt nichts dazwischen. Mit der Zeit wird der Schmerz nicht weniger und du vergisst auch nichts. Du lernst einfach, wie du mit diesem Schmerz leben kannst.
Die Menschen sind häufig nur mit dem geflohen, was sie auf dem Leib hatten. Einige Frauen sind geblieben bei ihren alten Eltern, die ihre Dörfer partout nicht verlassen wollten oder konnten, weil sie krank waren. Andere waren Ossetinnen, die mit Georgiern verheiratet waren und hofften, dass die russischen Soldaten sie verschonen. Die Ossetin Madja aus Knoveli war 40 Jahre alt. Sie hatte in ihrem Haus ihre georgischen Nachbarn versteckt. Als ossetische und russische Soldaten auftauchten, hat sie sich ihnen entgegengestellt mit folgenden Worten.
Wenn ihr auch dieses Viertel angreift, werde ich mein Haus eigenhändig anzünden. Ich will ohne meine Nachbarn keinen einzigen Tag hier leben. Sie haben in Knoveli 32 Häuser in Brand gesteckt, aber kein einziges Haus in unserem Viertel. Dieses Viertel habe ich gerettet.
Es gibt auch sehr patriotische Stimmen, die sagen, dass sie jederzeit wieder für einen Krieg stimmen würden, um ihre Heimat zu verteidigen. Sie sprechen von der Pflicht, den Schmerz mit Würde zu tragen. Vielen Frauen wurde nach dem Krieg eine Stellung im Verteidigungsministerium angeboten. So auch Anna aus Gori, deren Mann gefallen ist und deren Sohn jetzt in der Armee dient. Er hat sich mit 18 Jahren freiwillig gemeldet.
Wenn erneut ein Krieg ausbrechen sollte, werde ich die Erste sein, die ihren Sohn in den Krieg schickt. Ich werde nicht zulassen, dass die Söhne von anderen kämpfen und mein Sohn zu Hause hockt. Ich bin stolz, dass mein Mann ein Soldat war, dass mein Sohn Soldat ist, dass ich beim Militär bin. Das ist für mich Patriotismus.
Die ein- bis zweiseitigen Zeugnisse von Verlust, Trauer, Vergewaltigung, Vertreibung und Flucht, aber auch Mut und Hilfsbereitschaft sind zutiefst berührend. Sie werden ergänzt durch die aussagestarken Fotos, die Weite, Leere und ebenfalls Trauer ausdrücken. Doch die beiden Autorinnen wollten nicht nur das Kriegsleid nachzeichnen, sondern auch die Hoffnung, die dem Leben in Georgien innewohnt. So haben sie einige bunte Kinderzeichnungen mit aufgenommen und der enormen Kraft der Frauen eine Stimme gegeben.
Birgit Koss über Dina Oganova und Salome Benice. Nicht mal die Vögel fliegen mehr dort. Frauenporträts aus Georgien. Aus dem Georgischen übersetzt ist der Band von Ionona Guruli und erschienen im Aviva Verlag Berlin. Wo ist der gemeinsame Text? Wo ist die Grundlage? Das fragen die HerausgeberInnen der Literaturzeitschrift Bella Triste. Die Idee vom kollektiven Schreiben, vom gemeinsam produzierten Text, steht im Fokus ihrer aktuellen Ausgabe. Und damit eine Idee, die von der gängigen literarischen Praxis erst einmal weit entfernt scheint. Auf einem Roman steht ja meistens ein Autor oder eine Autorin, dem oder der wir einen Roman in all seiner Genialität zuschreiben. Das Team der Bella Triste hat nichtsdestotrotz nach dem gemeinsamen Text gesucht. Ich habe mit den beiden Herausgeberinnen Simone Lechner und Mirjam Wittig gesprochen und Mirjam Wittig habe ich als erstes gefragt, warum sie die Idee eines literarischen Kollektivs überhaupt wünschenswert fanden.
Ich glaube, das entstand ein bisschen aus der Beobachtung, dass es im Moment ganz viel diesen Aufruf, wir müssen Banden bilden, gibt und immer wieder, ja, im Prinzip auch die Aufforderung, sich zu Kollektiven zusammenzuschließen, auch um Stimmen hörbar zu machen, die vielleicht einzeln irgendwie gar nicht unbedingt hörbar sind. Das Thema kollektives Schreiben und kollektives Arbeiten, das haben wir jetzt auch nicht erfunden. Es gab von der Zeitschrift Politisch Schreiben wirklich auch schon vor einigen Jahren eine tolle Ausgabe dazu. Und ich glaube, wir greifen das quasi nochmal wieder auf, in einem Moment, wo irgendwie ja sehr dezidiert Kanon, also Texte, auf die man sich über Jahrzehnte immer geeinigt hat, in Frage gestellt wird. Und haben das aber, glaube ich, eher mit so einem sehr spielerischen Ansatz gemacht. Nicht so im Sinne von, das ist unsere These 1, These 2, These 3, sondern wir haben in verschiedenen Konstellationen eigentlich AutorInnen beauftragt, mal zusammenzuschreiben.
Und eine Anleitung zum Bandenbilden, eine Anleitung zum Kollektive bilden, die haben Sie auch am Anfang der aktuellen Ausgabe der Bella Triste abgedruckt. Dieser Text ist aus einem Interview entstanden, entnehme ich ihm jetzt. Sie haben drei bereits bestehende künstlerische Kollektive, Henrique Iglesias, Walter Wolf und Sokola Spreta, interviewt. Und wie ist denn dann aus diesem Interview ein kollektiver Text entstanden, dem man ja auch am Ende in seiner Druckfassung gar nicht mehr entnehmen kann, welche Person welchen Satz gesagt oder geschrieben hat?
Es ist so, dass innerhalb der einzelnen Kollektive die verschiedenen Ansätze kollektiven Schreibens verfolgt wurden. Man sieht ja auch an den verschiedenen Schriftarten, die verwendet wurden, dass die jeweiligen Kollektive dann voneinander doch abgesetzt sind. Die Auswahl der Antworten haben dann zwei aus der Redaktion übernommen, sodass sich dann daraus ein in sich übergreifender Text gebildet hat. Aber interessanterweise waren die Antworten, die dann kamen von den Kollektiven, auch relativ ähnlich, sodass das überhaupt möglich war. Was auch sehr spannend ist, weil es innerhalb der kollektiven Schreibweise oder beziehungsweise innerhalb des kollektiven Arbeitens offensichtlich eine gemeinsame Strategie gibt, die über Kollektive hinweg gefahren wird und so ein gemeinschaftliches, großes Kollektiv bildet.
Aber ganz ohne Hierarchien geht es dann am Ende doch nicht? Also es musste zwei Personen geben, die dann am Ende lektorieren oder auswählen?
Ja, das ist eben die Sache. Kollektiv schreiben ist nur bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich wirklich ein hundertprozentig kollaborativer Prozess, solange es eben nicht gedruckt ist. Weil die Druckfassung ist im Prinzip ja eine Entscheidung. Und es gibt immer eine Person oder beziehungsweise einige Personen innerhalb eines Kollektivs, die dann natürlich ihre Ideen eher durchbringen, ihre Stimmen ein bisschen deutlicher hörbar machen.
Eine ganz besondere Art von Kollaboration oder das Ergebnis einer ganz besonderen Art findet sich auch im Heft in Form von mehreren Schreibtandems, die gemeinsam einen Text verfasst haben. Und da schrieb jeweils eine bereits etablierte, bereits veröffentlichte Autorin mit einer Teilnehmerin des Bellatriste-Vermittlungsprogramms mit Sprache. Was hat es denn damit auf sich, Frau Wittig?
Diese Idee hatten wir, weil wir die Vorstellung ganz schön fanden, dass ein Text über einen längeren Zeitraum entstehen soll und im Austausch entstehen soll, über E-Mails teilweise und teilweise tatsächlich auch über so Google Docs-Dokumente. In der Regel gab es Impulse von der schon so gestandenen Autorin. Dann hatte die junge Person wieder Zeit, eine Weile damit was zu machen und zu schreiben. Und ganz häufig, und das hat in den Texten sehr gut funktioniert, finde ich zumindest, wurde dann wiederum aus dem Teil, der entstanden ist, was aufgenommen für den nächsten Impuls und das hat sich gegenseitig weiter befruchtet. Und ich finde, da sind tatsächlich Texte daraus entstanden, die erstaunlich organisch wirken.
Sie haben, Frau Lechner und Frau Wittig, nicht nur gemeinsam mit den vier anderen HerausgeberInnen der Bellatrist diese Ausgabe kuratiert, Sie haben auch vor einem Monat das alle drei Jahre stattfindende Literaturfestival Prosa Nova veranstaltet. Normalerweise findet das in Hildesheim statt, in diesem Jahr haben Sie es ins Internet verlagert. Und dort und eigentlich bei jeder Ausgabe der Bellatriste treten Sie ja auch als Kollektiv auf. Haben Sie da ja kollektive Praktiken erprobt und vielleicht ja auch langsam perfektioniert?
Also ich glaube, wir haben, was ja auch im Editorial von der aktuellen Bellatrist zu lesen ist, eine ganz starke Art der Zusammenarbeit entwickelt, wo wir jetzt sehr in Tune sind, würde ich sagen, mit allen Personen im Herausgeberinnen-Team. Und deswegen war es wahrscheinlich auch möglich, diesen Text, der im Editorial steht, gemeinsam zu schreiben. Deswegen waren unsere Worte und Sätze und die Sprache, die wir verwendet haben, am Ende relativ aneinander angeglichen. Und es hat sich natürlich eine kollaborative Praxis auch aus dieser Zusammenarbeit, aus der Kurationsarbeit ergeben, weil sich dann ein gemeinsames Ziel nach und nach herauskristallisiert hat. Und das eigene individuelle Bedürfnis auch in den Hintergrund immer mehr geraten ist.
Frau Wittig, wenn Sie zum Abschluss eine Utopie formulieren dürften, was müsste sich denn ändern, vielleicht auch besonders im gegenwärtigen Literaturbetrieb ändern, um mehr kollektive Schreibarbeit zu ermöglichen?
Ich glaube, dass tatsächlich ein Mechanismus, der immer noch sehr so auf das singuläre Schreiben ausgelegt ist, diese Fixierung auf den Roman ist. Natürlich gibt es immer mal Buchpublikationen, die auch von mehreren Personen geschrieben sind. Ich finde es total auffällig, dass momentan so viele Anthologien erscheinen, die ja nicht jetzt im engeren Sinne so zusammen geschrieben sind, aber in denen zumindest mehrere Stimmen nebeneinander stehen. Das heißt, ich glaube, vielleicht gibt es im Moment eh schon so ein gewisses Interesse. Aber ich glaube, die Fixierung auf den von einer Autorin Persönlichkeit geschriebenen Roman, die steht so dem kollaborativen Arbeiten ein bisschen im Weg.
Das sagt Mirjam Wittig. Mit ihr und Simone Lechner, zwei von sechs HerausgeberInnen der Bellatriste, habe ich gesprochen über die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift. Zu finden ist sie im gut sortierten Zeitschriftenkiosk oder zu bestellen im Buchhandel oder auf bellatriste.de. Die 1979 in Stockholm geborene Nina Wähe war Schauspielerin und Sängerin, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Ihr mittlerweile drittes Buch wurde in Schweden mit dem renommierten Augustpreis ausgezeichnet. Vaters Wort und Mutters Liebe erzählt die Geschichte der nordfinnischen 14-köpfigen Familie Toimi. Wörtlich übersetzt bedeutet Toimi funktionsfähig, aber das ist diese Familie bei weitem nicht. Nora Kolderhoff weiß mehr.
Um einen Mord geht es in Nina Wähes Roman. Das erfährt man bereits, bevor die eigentliche Geschichte beginnt im Vorwort. Aber es geht nicht nur um diesen Mord, sondern vor allem um die Familiengeschichte um ihn herum. Anni ist schwanger, als sie in den 1980er Jahren von Stockholm, wo sie lebt, zu ihrer Familie reist. Sie fährt zum Weihnachtsbesuch nach Hause, auf den Hof im Norden Finnlands, auf dem sie aufgewachsen ist. Dass sie mit ihrer künftigen Mutterrolle und den Gefühlen zu dem Vater des Kindes hadert, spielt eine untergeordnete Rolle.
Heimkommen ist immer etwas Spezielles. Entweder man freut sich darauf oder man freut sich nicht. Aber egal, ist es einem nie. Bei Annie rief es jedes Mal widerstreitende Gefühle wach. Einerseits negative, weil sie immer eine gewisse Angst befiel, dass ihr Elternhaus bei der Heimkehr seine Krallen in sie schlagen könnte und sie plötzlich dort festsitzen würde. Andererseits positive Gefühle, weil mehrere ihrer Geschwister, genau genommen die meisten, noch zu Hause wohnten. Die Bindung zu ihnen war stark und manchmal beinahe körperlich spürbar. Als wären sie, wenn nicht durch ihre Nabelschnüre, so durch andere unsichtbare starke Bande miteinander verknüpft. Wie ein Rattenkönig an den Schwänzen verknotet, unfreiwillig zusammengewachsen. So lebten sie ihre Leben, Seite an Seite, nie allein, immer vereint.
Annie bildet die erzählerische Klammer des Romans. Die Geschichte beginnt mit ihrer Schwangerschaft und endet mit der Geburt ihres Kindes und dem ersten Schritt in ihre eigene Familie. Doch Wehe erzählt auch die Innenwelten und Lebensgeschichten der anderen 13 Figuren in einem jeweils eigenen Strang, spannungsreich und kurzweilig. Zur Familie Toimi gehören 14 Kinder, von denen Annie die älteste noch lebende Tochter ist. Die beiden Erstgeborenen starben so früh, dass ihre Geschwister sie nicht mehr kennenlernen konnten. Siri, ihre Mutter, und Pentti, der Vater, führen mit ihren Kindern ein hartes und einfaches Leben. Sie halten die Familie zusammen, Siri als versorgende Mutter und Pentti als gemeinsames Feindbild. Während die Mutter ihre Bedürfnisse und ihr ganzes Leben dem unterordnet, was zu tun ist, und Kraft aus ihren Kindern und jeder Geburt zieht, scheint Pentti zu niemandem in seiner Familie eine innere Bindung zu haben. Der Vater erniedrigt, bedroht und schlägt seine Frau und Kinder. Wenn er den Raum verlässt, atmen die anderen auf. Als schließlich der älteste Sohn das Maß als Überfall erkennt, veranlasst er mit seinen Geschwistern eine Aussprache, die die Mutter zur Scheidung bewegen soll. Dies löst eine Kette von Ereignissen aus, an deren Ende eine Person stirbt und die Familie und ihre Beziehungen untereinander nachhaltig verändert. Auch wenn es eng und laut werden kann, wenn alle Familienmitglieder zusammenkommen, erzählt Nina Wehes Roman vor allem von der Einsamkeit jedes und jeder Einzelnen. Gesehen oder verstanden fühlt sich keines der Familienmitglieder, von denen alle zur Hauptperson des Buches werden. Zwar gibt es unter den sehr unterschiedlichen Geschwistern immer wieder auch Verbundenheit und Bündnisse, aber auch sie zerfallen im Lauf der Zeit zum großen Teil wieder und hinterlassen Gefühle der Isolation und Enttäuschung. Etwa so, wie Valo es seinem Bruder Vojto gegenüber erlebt.
Früher hatten sie immer zusammengehalten. Sie beide gegen den Rest der Welt. Oder besser gesagt, gegen die restliche Familie. Doch jetzt fühlte er sich ziemlich einsam.
Die teils verborgenen Brüche in den Lebensgeschichten legen die Verletzungen der Protagonisten frei, über die niemand offen zu reden imstande ist. Vieles bleibt ungesagt, auch oder vor allem infolge des Mordes. Bei einer Wendung der Geschichte fällt es jedoch schwer, sie mit der handelnden Figur in Einklang zu bringen. Familienvater Pentti tyrannisiert seine Familie. Weder nimmt er Anteil, noch teilt er sich anderen mit. Und schon lange hat er aufgehört, auch nur zu versuchen, mit seiner Frau zu sprechen. In einem langen Brief aber erklärt er sich schließlich so ausführlich, detailreich und wortgewandt, dass zwar die vermutete Absicht hinter seinem Handeln überzeugend erscheint, nicht aber seine Form oder die Reflexion seiner Lebensgeschichte und seines Gefühlslebens.
Nicht alle Menschen leben gottgefällig. Nicht alle Menschen leben für ihre Kinder. Ich zum Beispiel nicht. Eure Mutter hat das für uns beide übernommen. Ich habe mein Leben nach bestem Wissen und Gewissen gelebt und wurde nicht von allen von euch geliebt, das weiß ich. Aber ich bin gerecht, nicht nach allgemeinen Maßstäben. Doch ich habe meine eigene Gerechtigkeit, meine innere Richtschnur.
Nina Wehes Erzählstil enthält an manchen Stellen umgangssprachliche Phrasen, was gewöhnungsbedürftig sein kann. Doch bleibt die kontrastreiche und verwickelte Familiengeschichte interessant bis zum Schluss. Kein Familienmitglied bleibt einem gleichgültig und man entwickelt echtes Interesse für ihre Geschichten. Auch für die teilweise düsteren und schweren.
Nora Koldehoff über Nina Wehe, Vaters Wort und Mutters Liebe, aus dem Schwedischen übersetzt von Antje Rieck-Blankenburg und erschienen im Heine Verlag München. Mit Datenethik geht es hier im Programm weiter, gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell. Können Algorithmen gerecht sein, fragen die Kolleginnen. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich Miriam C.